Persönlichkeit Gottes Shri Krishna, der der Paramatma im Herzen eines jeden und der Wohltäter des aufrichtigen Gottgeweihten ist, entfernt den Wunsch nach materiellem Genuss aus dem Herzen des Gottgeweihten, der sich an seinen Botschaften erfreut. Diese Botschaften sind in sich selbst tugendhaft, wenn sie richtig gehört und gechantet werden. Es kommt mir fast vor, dass in der Anlage noch so ein Brummig ist. Schwierig auszudrücken, der Geist in der Maschine ist. Gut, wenn es schließlich ist, dann werden wir auch bewusst sein. Ich habe den Fall. Gott ist so mit rein. Erläuterung. Botschaften über die Persönlichkeit Gottes Shri Krishna sind nicht von ihm verschieden. Weil immer man deshalb Gott ohne Vergehen lobpreist und über ihn hört, sollte man verstehen, dass Shri Krishna sich dort in Form von transzendentaler Klangschwingung aufhält, die so mächtig ist wie der Herr persönlich. Sri Chaitanya Mahaprabhu erklärte in seinem Shikshastaka deutlich, dass der heilige Name des Herrn alle Kräfte des Herrn besitzt und dass der Herr seine unzähligen Namen mit derselben Kraft ausgestattet hat. Jeder kann den heiligen Namen mit Aufmerksamkeit und Ehrfurcht chanten, wann immer er die Möglichkeit dazu hat. Die Zeit ist nicht fest vorgeschrieben. Der Herr ist so barmherzig, dass er vor uns in der Form transzendentalen Klanges gegenwärtig sein kann. Aber unglücklicherweise haben wir keinen Geschmack für das Hören und Ruhmpreisen des Namens und der Taten des Herrn. Wir haben bereits erörtert, wie man einen Geschmack für das Hören und Chanten des heiligen Klanges entwickelt. Das geschieht, wenn man dem reinen Geweihten des Herrn Dienste darbringt. Sehr wichtiger Satz, also wenn wir merken, dass wir keinen Geschmack haben am Hören der heiligen Namen und des Chants, können wir einfach diesen Geschmack wiederherstellen durch den aufrichtigen Dienst zu einem reinen Gottgeweihten. Der Herr steht zu seinen Geweihten in einer Beziehung gegenseitigen Austausches. Wenn er sieht, dass ein Gottgeweihter völlig aufrichtig danach verlangt, Zutritt zum transzendentalen Dienst des Herrn zu erlangen und daher beginnt, ernsthaft über ihn zu hören, handelt der Herr vom Innern des Gottgeweihten aus, in solcher Weise, dass der Gottgeweihte leicht zu ihm zurückkehren kann. Das sehen sehr oft die Devotees, wenn sie einfach aufrichtig und sehr ernsthaft bemüht werden, Zutritt zu Krishnas transzendentalen Dienst zu gelangen, dann handelt Krishna als die Überseele vom Inneren heraus, um all die Arrangierungen nötig zu machen, die nötig sind, damit der Devotee eben weiter vorankommt. Dem Herrn ist mehr daran gelegen, uns in sein Königreich zurückzuholen, als wir es uns wünschen können. Die meisten von uns wünschen sich gar nicht, zu Gott zurückzukehren. Nur einige wenige Menschen wollen überhaupt zu Gott zurückkehren. Doch jedem, der wirklich diesen Wunsch hat, hilft Shri Krishna in jeder Hinsicht. Man kann nicht in das Königreich Gottes eintreten, solange man nicht völlig von allen Sünden gereinigt ist. Die materiellen Sünden sind Folgen unseres Begehrens, über die materielle Natur zu herrschen. Es ist schwierig, dies Verlangen abzuschütteln. Frauen und Reichtum und Frauen und Männer und Reichtum sind sehr schwer zu überwindende Probleme für den Gottgeweihten, der sich auf dem Pfad zurück zu Gott befindet. Viele entschlossene Anhänger des hingebungsvollen Dienstes fielen diesen Verlockungen zum Opfer und kamen somit vom Pfad der Befreiung ab. Aber wenn einem der Herr selbst hilft, wird der ganze Vorgang durch die göttliche Gnade des Herrn so einfach wie nur irgendetwas. Es ist nichts Erstaunliches, dass man in Berührung mit Frauen und Reichtum unruhig wird. Oder wenn Frauen da sind, dann plötzlich sich einen Mann verschauen und Geld verschauen, ist das nichts Erstaunliches. Denn jedes Lebewesen ist seit unvordenklichen Zeiten, niemand kann sich so recht erinnern, seit wann eigentlich, mit solchen Dingen verbunden. Und es erfordert Zeit, sich von dieser fremden Natur zu lösen. Aber wenn man damit beschäftigt ist, von der Herrlichkeit des Herrn zu hören, erkennt man allmählich seine wirkliche Position. Durch die Gnade Gottes erlangt ein solcher Gottgeweihter genügend Kraft, um sich gegen den Zustand der Verwirrung zu wehren. Und allmählich werden alle störenden Elemente aus seinem Geist beseitigt. Namaum Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine. Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Paskasyade Shatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasari Guru Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Wir wollen noch mal den Vers hören. Shrinivata Svakata Krishna Punya Shavana Kirtana Vedyanta Stosha Padani Vidunoti Suditsatam. Die Persönlichkeit Gottes Shri Krishna, der der Paramatma oder die Überseele im Herzen eines jeden und der Wohltäter des aufrichtigen Gottgeweihten ist, entfernt den Wunsch nach materiellem Genuss aus dem Herzen des Gottgeweihten, der sich an seinen Botschaften erfreut. Diese Botschaften sind in sich selbst tugendhaft, wenn sie richtig gehört und gechantet werden. Ich möchte, bevor ich zu der Fortsetzung und auch Beendigung der Geschichte von Gop Kumar komme, noch eine letzte Stufe sozusagen auf unserem Weg in die spirituelle Welt angeben. Ihr werdet nachher einen Prüfungsbogen bekommen und sehen, was für aufmerksame Zuhörer ihr gewesen seid. Und eine der Fragen wird sein, das dürfte ich eigentlich nicht sagen, aber ich bin eine völlig gegen die Schulmaßnahmen ausgerichtete Person. Setzt euch deswegen vor. Was für Stufen gibt es auf der inneren Reise? Wenn man dann aufmerksam zugehört hat, wird man sagen, ja, das Ganze beginnt mit Vertrauen. Es geht dann weiter, indem man die Gemeinschaft von Devotees aufsucht. Als nächstes führt man Vajana Kriya, das heißt spirituelle Tätigkeiten aus, und dann kommt man zu der Ebene, die man als Anatta Nivritti bezeichnet, dass nämlich unwünschenswerte Dinge im Herzen weggehen. Nun gibt es vier Kategorien von unwünschenswerten Dingen. Wenn ihr in euer Herz hineinschaut, werdet ihr eine ganze Menge unwünschenswerte Dinge erkennen können, aber diese unwünschenswerten Dinge oder Anattas werden in vier Kategorien eingeteilt. Zunächst einmal sind da diese Dinge, die als Schwäche des Herzens beschrieben werden. Dann Vergehen, dann materielle Wünsche und schließlich ein Nichtwissen von spirituellen Tatwahrheit, von spiritueller Wahrheit. Ich möchte ganz kurz darüber sprechen, was mit Schwäche des Herzens gemeint ist. Schwäche des Herzens bezieht sich auf Objekte, die nicht, das mal anhaftet an Objekte, die nicht in Beziehung zu Krishna stehen. Zum Beispiel mag es sein, dass wir unbedingt die Dallas-Fernsehserie sehen wollen. Nicht? Das ist eine trübe Betäubung des Intellektes, diese Fernsehsendung, aber man macht sich da angezogen fühlen oder man macht sich angezogen fühlen zu Fernsehen oder zu sexuellen Ausschweifungen und so weiter. Das sind Dinge, die nicht unmittelbar in Beziehung zu Krishna stehen und auch nicht zu setzen sind. Und deswegen ist diese Anziehung daran als eine Herzensschwäche bezeichnet. Ein Samurai-Schwert heute mit dem Leuten Shingadev, die unwünschenswerten Dinge aus dem Herzen entfernt. Dann besteht noch eine Schwäche des Herzens darin, dass man die Neigung hat, zu täuschen, sich selber zu täuschen und andere zu täuschen. Zum Beispiel könnte sich das äußern im hingebungsvollen Dienst, dass man sich unbedingt als ein großer Gottgeweihter darstellen will. Oder die Neigung zu täuschen könnte darin liegen, dass man andere betrügt und sich auch selber betrügt. Dann gehört dazu auch der Wunsch, Fehler zu finden, dass man in anderen gerne Fehler findet. Du bist, du hast diesen Fehler und jeden Fehler. Eine Schwäche des Herzens ist auch, dass man neidisch ist auf andere und dass man den Wunsch hat, Ansehen zu finden. Es gibt Menschen, die sich immer selber beweisen wollen vor sich und anderen, wie toll sie im Grunde genommen doch eigentlich sind. Das ist eine Herzensschwäche. Das ist sehr weit verbreitet in dieser Welt. Vielleicht haben wir selber diese Schwäche in unserem Herzen nicht und wissen dann, das ist nicht sehr, das ist eine Herzensschwäche. Dann als nächste Kategorisierung von Anattas gibt es Vergehen, ich will diese nicht so ausführen, und dann materielle Wünsche, ich glaube, wir können uns ganz gut vorstellen, was das bedeutet, und schließlich Tattva Vibhrama oder Illusion über spirituelle Wissen. Nun, wer Krishna-Bewusstsein ernsthaft ausführt, wird sehen, wie diese Anattas und auch andere nach und nach aus seinem Herzen vergehen. Und das kommt dadurch zustande, dass Krishna im Herzen unsere Bemühungen sieht und uns hilft, diese Anattas nach und nach abzulegen. Und wenn das einmal getan ist, kommt der Devotee auf die Ebene, wo er stetig ist im hingebungsvollen Dienst. Das ist ganz wichtig, dies ist die fünfte Station, sie heißt Nishta oder Stetigkeit. Ohne stetig zu werden im spirituellen Leben, wird man immer den äußeren Einflüssen ausgesetzt sein. Man wird vielleicht, wenn man zu einem Osterseminar wie diesem kommt, das ist hoffentlich jedenfalls, ein bisschen Auftrieb bekommen und enthusiastisch sein. Und dann kommen wir zurück nach Hause, der erste Tag verläuft noch einigermaßen inspiriert, beim zweiten spüren wir schon so gewisse materielle Wünsche hervorkommen und beim dritten Tag sind wir schon wieder ganz im weltlichen Leben verankert und sprechen genauso provinzialisch wie zuvor über weltliche Dinge und merken plötzlich am vierten Tag, dass es uns so scheint, dass wir alles verloren haben, was wir verstanden haben. Macht euch keine Sorgen, ihr habt nicht alles verloren, aber ihr habt vielleicht für kurze Zeit den Zugang zu dem verloren, was ihr gewonnen habt. Denn es ist bedeckt worden dieser Zustand des Krishna-Bewusstseins, den ich hatte. Gut, durch die Ausübung des hingebungsvollen Dienstes jedoch ist es für uns möglich, tatsächlich diese, wie soll ich mich ausdrücken, Stetigkeit zu entwickeln und nicht mehr abgelenkt zu sein von materiellen Dingen. Nicht? Also macht einfach nur weiter, wie man so schön sagt, einfach weitermachen und dann kommt man auf diese Stufe. Gut, das soll genügen, um die inneren Stufen zu beschreiben. Es gibt noch weitere innere Stufen, Ashakti, das heißt eine große Anhaftung an Krishna, Ruchi, das ist ein tiefer Wohlgeschmack, Bhava, Ekstase und schließlich Prema, Liebe zu Gott. Aber die werden wir hier nicht durchnehmen. Wer von diesen Dingen, diesen sehr wunderbaren Dingen mehr erfahren will, sollte unbedingt das ganze Seminar hören, die Reise in die spirituelle Welt. Dies war nur ein kleiner Vorgeschmack, dass wir im Mai in den Schweizer Alpen, die ja Ausläufer des Himalaya-Gebirgszuges sind, machen werden. Wir werden dort eine Hütte, eine große Hütte, eine riesige Hütte mieten und werden dann da kommt man nur mit der Seilbahn hin, habe ich gehört. Das ist also wunderschön und isoliert. Von der Welt das ganze Seminar geben. Gut. Jetzt möchte ich weitergehen. Wir hatten gestern gehört, wie Gop Kumar auf seiner Reise auf die himmlischen Planeten gekommen war und dort die Position Indras, des Himmelskönigs, eingenommen hatte. Er hat regiert, er lebte damals in den Gärten des Nandakananas auf einer einfachen Strohmatte, denn er wollte es unbedingt vermeiden, Anhaftung zu entwickeln an weltliche Dinge. Er wollte nur Krishna sehen, Krishna dienen. Wer war nochmal die Form, die Gottes, die dort verehrt wurde von Gop Kumar? Upendra. Upendra ist ein Name von Vamana, dem Weltendurchschreiter, wenn man das so sagen möchte, der mit zwei Schritten das Universum durchmessen hat. Ja. So, als Gop Kumar dort lebte, sah er eines Tages den großen Weisen Brigo. Du hast es gestern noch gewusst, habe ich gesagt. Sah den großen Weisen Brigo und er fragte, wer das war. Und die Leute sagten, das ist Brigo. Der kommt von einem höheren Planetensystem, dem Planetensystem des Mahaloka. Ihr könnt euch das Universum vorstellen als ein innerer Ball, als ein Ball sozusagen. Und manchmal wird auch gesagt, er hat eine eiförmige Form. Und in ihm gibt es 14 Planetensysteme. Die Erde ist in der Mitte, das mittlere gehört zum mittleren Planetensystem. Darunter gibt es die unteren Planetensysteme und darüber die höheren. Gop Kumar ist jetzt auf Svargaloka. Und auf Svargaloka, das ist das erste höhere Planetensystem, wo die Leute ein unglaublich erfülltes Sinnenleben führen können. Oberhalb von Svargaloka gibt es den Ort Mahaloka. Dort gibt es himmlische Umstände, nur sind die Bewohner nicht wie auf Svargaloka einfach nur mit materiellen Sinnbefriedigung beschäftigt, sondern beschäftigen sich sehr mit spirituellen Leben. Und Brigo kam von diesem Planetensystem. Kumar fragte den spirituellen Meister, der Halbgötter, wie ist das da auf Mahaloka? Oh, sagte Brihaspati, sehr schön. Und vor allen Dingen ist dort Krishna gegenwärtig. Im Hause aller Bewohner. Er erscheint dort, wenn das Opferfeuer, das Yajna-Feuer, entfacht wird. haben, persönlich entgegen. Stellt euch das mal vor, Samstagabend hatten wir hier ein Yajna-Feuer. Stellt euch einmal vor, plötzlich würde aus den Flammen heraus eine Frau Gottes erscheinen und würde vom Altar runterkommen und sagen, gib mir ja. Wie schön das wäre. Als Gopkumar das hörte, wurde er sofort unglaublich angezogen und machte sich auf, das Mantra zu chanten. Durch die Kraft des Mantras spürte er plötzlich eine Kraft, die ihn genau wie ein Aufzug nach oben führt oder brachte. Und als er die Augen aufmachte, sah er sich in der wunderschönen Umgebung von Mahaloka. Hier ist Andi Odi, hat uns das Zeichen gegeben, dass die Luft ein wenig schlecht ist. Wir müssen, glaube ich, die Luft aufmachen. Dankeschön für den Hinweis. Er ging in eines der Häuser hinein, er sah, wie die Bewohner dort alle um ein Feuer herum saßen und Opfergaben in das Feuer hineinkamen. Und plötzlich sah er das Wunder, direkt vor seinen Augen, dass Vishnu aus dem Opferfeuer heraus erschien und die Opfergaben persönlich annahm. Er war in Ekstase. Endlich hatte er Vishnu gesehen, in dieser Form als Yajneshwara, der Herr aller Opfer, der alles annimmt, was man ihm darbringt. Und er war sehr begeistert. Nun, eines Tages, ich muss hier ein bisschen schnell vorgehen, gab es eine große Katastrophe. Und zwar wurde es überdurchschnittlich heiß auf diesem Planeten, Mahaloka. Was war geschehen? Gopkumar erkundigte sich besorgt bei den Bewohnern. Sie sagten, die niederen Teile der Planetensysteme ab Mahaloka abwärts werden von dem Feuer der universalen Vernichtung heimgesucht, was jeweils am Ende eines Tages von Brahma auflodert. Mahaloka wird nicht vernichtet werden, aber trotzdem empfehle ich, sagte der Bewohner von Mahaloka, dass du mit uns in unseren Raumschiffen kommst, sodass wir Mahaloka verlassen und ein höheres Planetensystem, nämlich Janaloka, besuchen. Es ist einfach zu heiß hier. Und so stieg Gopkumar mit den Bewohnern von Janaloka in Raumschiffe ein, die ihn höher brachten. Die esoterische Szene sagt, ein Großteil der esoterischen Szene, dass am 14. August 1999 der Weltuntergang kommt. Ich persönlich glaube es nicht, aber es wird gesagt und viele Beweise werden gezogen. Und einige sagen, dass dann die Außerirdischen kommen mit Raumschiffen und die Menschen einsteigen können. Diese Raumschiffe haben übrigens keine deutschen Fluchtlizenzen. Aber das ist dann auch egal, sagt die esoterische Szene. Und dann geht es aufwärts, ab in the way, in beautiful UFOs. Ich möchte das nicht ganz ins Lächerliche ziehen, aber ich kann natürlich auch nicht verhindern, dass ich eine gewisse skeptische Haltung dort doch einnehme. Diese Idee von Evakuierung existiert anscheinend, wie wir hier hören, in den vedischen Schriften schon. Und es gibt so etwas, weshalb diese Sache auch in den Geist der menschlichen Menschen gekommen ist. Es gibt nichts in der Schöpfung, was man sich vorstellen kann, was nicht irgendwo eine Entsprechung hat in der Realität. So, Gopkumar ging also nach dem nächsten Planetensystem hin, Janaloka. Und auf Janaloka verehrte er Krishna für längere Zeit, bis plötzlich ein wunderschöner
der junge Jüngling dort zu sehen war. Eine Persönlichkeit, die eine leuchtende Ausstrahlung hat. War ungefähr 8 Jahre alt. Wie alt bist du, Kavichandra? 8, also du kommst es gerade hin. So in deinem Alter war er. Und er ging durch Janaloka und es schien, als würde eine leuchtende Fackel durch Janaloka gehen. So eine Ausstrahlung hatte. Tempel erlebt, ich glaube schon, wenn dort ein geweihter Krishna ist, der sehr intensiv chantet und man sagt, hallo Prashadam, er hört es nicht. Weil er so im Geiste mit auf sein Mantra konzentriert ist. So war es auch mit dem Gopku, mit den Bewohnern dort. Sie hörten nicht, wie Gopkumar sie fragte. Schließlich einer, nämlich der weise Pipalayana, dass er sich ein Herz nahm und Gopkumar sagte, Gopkumar, du wirst sie nicht aus ihrer Meditation bringen können. Ich werde dir jetzt beibringen, wie du meditieren kannst. Und er lehrte ihn die Meditationstechnik. Gopkumar vertiefte sich in seinem Geist, aber die Meditation ist sehr, sehr schwierig. Sagte Pipalaya, dann komm, dann bring ich dich zu den vier Kumaren. Und er sagte, die vier Kumaren leuchten da, total versenkt in großer Zufriedenheit. Und als Gopkumar sich vor Sanat Kumar hinsetzte, sah er plötzlich im Herzen von Sanat Kumar die Inkarnation Krishnas gegenwärtig. Dann schaute Sanat Kumar ihn auf, berührte seine Hand mit seiner Hand. Gopkumar. Und plötzlich durch diese Berührung wurde etwas geöffnet in Gopkumar und er sah alle Formen Gottes auf einmal in großer Ekstase. Stellt euch das mal vor. Eines Tages nun sah Gopkumar, wie auf diesem Planetensystem ein Schatten über den Boden eilte. Und als er nach oben schaute, bemerkte er einen großen Schwan mit ausgebreiteten Flügelspitzen und darauf eine vierköpfige Gestalt. Wer ist denn das? Fragte Gopkumar.
Brahma.
Und die Bewohner sagten ihm, Brahma, es ist Brahma, der Weltenschöpfer, weißt du das? Aber jetzt, wo ich ihn sehe, sieht er ganz anders aus, als ich es mir vorgestellt hatte, sagte Gopkumar. Und wo kommt er gerade her? Well, sagten die Bewohner, er kommt vom höchsten Planeten im Universum, Satyaloka. Dort verehrt Lord Brahma Vishnu, der auf der Schlange Ananta, der mystischen Schlange Ananta, Shesha liegt. Wirklich, sagte Gopkumar, wie sieht denn der Vishnu aus? Ja, er hat Power. Unbeschreiblich. Tausende von Armen, tausende von Köpfen, er ist überall und gegenwärtig, ist ein völliger Darshan Gottes. Super, sagte Gopkumar. Schätzte sein Mantra. Und ging wieder, kam an, Satya Loka, er sah Narada Muni, den großen Weisen, der mit seinem Instrument ekstatische Klänge spielte, und als er näher schaute, sah er plötzlich Vishnu. Aber eine riesen Gestalt von Vishnu, der da saß und lächelte mit einem Lächeln, und Brahma unterwies in allerlei vertraulichen Angelegenheiten. Es wird sehr intensiv dann. Brahma muss sich ganz plötzlich verabschieden vom Brahma-Loka. Er wurde verfolgt von einem Dämon, und Vishnu holte Gokuma zu sich und sagte, ich möchte, dass du der nächste Brahma wirst. Gokuma wird also zu demjenigen, der noch über Indra steht, dem Weltenschöpfer, Lord Brahma, der das ganze Universum, der Architekt des Universums, so kann man ihn sich auch vorstellen. Und er regiert für lange Zeit. Seine Herrschaft ist sehr rechtschaffen. Er setzt große Gottgeweihte ein in den verschiedenen Ämtern des Universums, und er verbreitet das Hingebungsbund. Es war eine sehr glücksverheißende Zeit für das Universum, als Gokuma die Regentschaft übernahm. Eines Tages jedoch sah Gopkuma eine Anzahl von wunderschönen Göttinnen. Sie waren alle gekleidet in wunderschönste Kleidung und sie sprachen gelehrte Worte. Als Gopkuma näher kam, hörte er, wie die Göttinnen sagten: Habt ihr es gehört? Das fragt ihr. Habt ihr gehört, ein Lebewesen hat Befreiung vom materiellen Dasein erlangt? Ja, sagten wir, was ist denn als Befreiung zu sehen? Und plötzlich, wie sie sprachen, offenbarten sich diese Göttinnen. Sie waren die personifizierten vedischen Schriften, die sich über den Begriff Mukti, Befreiung vom materiellen Universum, unterhielten. Und die nicht so hochgestellten Schriften sagten, das ist das Aufhören von allen materiellen Tätigkeiten. Und die anderen höhere gestellten Schriften, die das Srimad Bhagavatam, sagten, nein, es ist hingebungsvoller Dienst zu Krishna. Diskutiert wieder hin und her. Gokuma hörte zum ersten Mal, dass sich jenseits des Universums noch etwas anderes befand. Vishnu sah seinen Wunsch im Herzen. Du willst ebenfalls vom materiellen Universum befreit werden, sagte Vishnu. Ja, sagte Gokuma. Ja, dann musst du zurück nach Vrindavan gehen. Was, nach Vrindavan? Ja, denn wer in Vrindavan spirituelles Leben praktiziert, wird mit Sicherheit Befreiung vom materiellen Dasein erlangen und die Form des Herzens. Der Form des Herrn dienen. Gopkuma schenkte sein Mantra und wachte dann auf in Goloka Vrindavan. So, an dieser Stelle möchte ich ganz kurz durch abkürzen. Gopkuma praktizierte bemerkte zum ersten Mal, dass, sagen wir mal so, das Vrindavan, das er ja schon kannte, er war dort ja geboren worden, ganz anders aussah, als er es damals gesehen hatte. Er bemerkte plötzlich, wie die Berge aus Juwelen bestanden, also die Hügel, wie der Fluss Yamuna flüssiger Nektar war. Ihm wurden die Augen geöffnet,
für das spirituelle Drin darin, das, wie wir es ja gestern hatten, bedeckt wird durch eine Schicht von Maya. Ihr möchtet euch daran erinnern. Und er praktiziert dort spirituelles Leben, er chantet die Mantren und kommt nacheinander zu all den verschiedenen Orten, die in der spirituellen Welt existieren. Er kommt ins Brahma Jyoti zuerst, wo er dann Shiva sieht, in größter Bedrängnis. Brahma Jyoti ist die Ausstrahlung Gottes und er verliert in dieser Ausstrahlung seine Sicht. Plötzlich sieht er für kurze Zeit die Form Gottes aufleuchten, aber dann wieder verschwinden und er ruft aus: Hilfe, ich will nicht meine Identität verlieren, ich will nicht in Licht werden, ich will weiter ein Diener des Herrn bleiben, bitte. Und plötzlich erscheint Lord Shiva, mach dir keine Sorgen, und erzählt ihm über Vaikuntha, die spirituellen Planeten, die oberhalb des Brahma Jyotis liegen. Gokuma geht wieder zurück nach Vrindavan und erreicht von dort dann die Vaikuntha-Planeten. Als er durch die, er geht dabei durch die Schichten, die das er geht durch die Schichten des Universums hindurch. Das ist auch eine Geschichte für sich. Erreicht die Vaikuntha-Planeten und wird total begeistert aufgenommen dort. Er verehrt dort eine Form Vishnus, die als Narayan bekannt ist. Aber in seinem Herzen sehnt er sich nach dem zweihändigen Krishna. Narada geht dann weiter nach Ayodhya, sieht Lord Ramachandra. Er geht weiter nach Dwaraka und sieht dort Krishna. Aber noch nicht Krishna in seiner ursprünglichen Form, mit dem er ganz fantastische, liebevolle, einen liebevollen Austausch mit den Devotees hat. Er sieht Krishna als Fürst, als Regenten, die Devotees mit Ehre, mit Achtung und mit einer etwas distanzierten Art begegnet. Er möchte aber diesen Krishna sehen, den Herrn der Liebe, der Rasas, der liebevollen Beziehungen. Und ihm wird dann von Uddhava gesagt, geh nochmal nach Vrindavan zurück. Und er geht dann nochmal ganz nach Vrindavan zurück und lernt dort von Brahmanas den Vorgang des neunfachen hingebungsvollen Dienstes. Und er lernt auch den Vorgang des Kirtan. Wir haben euch das Mantra jetzt mitgebracht, Shishtikata und ich, was Gop Kumar dort in Kirtan chantet. Und dieses Mantra singt er immer wieder und wieder. Er tanzt dabei sehr schön. Jetzt kommt ein Punkt, wo ihr aufpassen müsst, weil ihr an diesem Punkt aufgeprüft werden werdet. Kirtan, das Singen der heiligen Namen des Herrn, so wird Gokuma unterrichtet, ist der machtvollste von allen Vorgängen des liebevollen Dienstes. Es heißt, durch den Namen Kirtan entwickelt man sehr schnell Liebe für den Herrn. Es heißt auch, dass der Kirtan den Geist sofort beeinflusst. Wenn wir die heiligen Namen des Herrn chanten, wird unser Geist sofort zu Krishna hingezogen. Das ist die Kraft des Kirtans. Ihm wird auch unterrichtet, dass Meditation nicht möglich ist, weil der Geist so leicht abgelenkt wird, Kali Yoga. Und dass deswegen immer wieder empfohlen wird, dass man die heiligen Namen im Kirtan, Kirtan heißt in der Lobpreisung, singen sollte. Und er ist dann in Goloka Vrindavan und singt dann auch diesen Kirtan mit großer Entschlossenheit. Er tanzt dabei und ist in große Ekstase eingetaucht. Und wir wollen diesen Kirtan jetzt singen. Man sieht auch eine Funkuhr. Mal sehen, ob ich den auch im Krishna Gopala ne Mukunda Govinda Nanda Kishora Krishna Krishna Gopala
Hari, Mukunda, Govinda, O Sohn Nandas, Krishna. Sohn Yashodas, du bist das Leben der Gopis, der Herr Radhikas. Bitte erweise mir deine Barmherzigkeit. So tanzt also Gop Kumar ekstatisch durch Krishna hin, durch Krishnas Land hindurch, durch Vrindavan, singt das die ganze Zeit und plötzlich sieht er Krishna. Ganz kurz unter einem Baum. Krishna lächelt und Gop Kumar rennt wie toll hinter ihm her. Krishna verschwindet. Dann wird Gop Kumar so von Trennungsschmerzen erfüllt, dass er beim Laufen in die Yamuna hineinfällt und als er in das nektarhafte Wasser des Flusses hineinfällt, umgeben von Nektar, spürt er plötzlich die Kraft des Mantras wieder, die ihn bringt so nach Vrindavan, Goloka Vrindavan. Und dort dann am Abend sieht er, wie Krishna von den Weideflächen zurückkommt. Er hört zuerst Krishnas Flöte und dann sieht er aus einer Wolke von Staub, die von den Hufen der Kühe aufgewirbelt worden ist, Krishna, wie er lachend und tanzend durch den Atem geht. Nicht? Und er wird dann sehr schön beschrieben, wie er dann von Krishna empfangen wird. Krishna umarmt ihn, man sieht es hier, das ist die Szene. Nicht? Er läuft zu auf Krishna und Krishna empfängt ihn mit seinen Armen und Krishna ist so berührt und sagte, wo warst du denn so lange? Ich habe mich so sehr gesehnt nach dir. Und dann fällt Krishna vor Rührung. Und dann geht Gop Kumar durch einige transzendentale Erlebnisse hindurch und schließlich begegnet er eines Morgens Srimati Radharani und Radharani sagt ihm, Gop Kumar, damit kommt dann die Geschichte dem Ende entgegen. Gop Kumar, ich möchte, dass du zurückgehst nach Vrindavan, denn dort wirst du an der Yamuna in Keshigat einen großen Geweih. Spirituelle Welt. Ich spreche von uns, womit sie Krishna auch mit meint. Und Gop Kumar beendet dann seine Geschichte. Er sagt, gut, jetzt sind wir ans Ende gekommen von meiner Geschichte, mein lieber Brahmana. Und der Brahmana ist total überwältigt von dem, was er gehört hat. Er sagt, ja, was soll ich denn jetzt tun? Du hast mir eben deine Reise beschrieben. Was soll ich jetzt tun, um ebenfalls zurück nach Goloka Vrindavan zu kommen, in meine spirituelle Heimat? Gop Kumar sagt, du solltest ebenfalls die heiligen Namen des Herrn schaffen. Und der Brahmana wird ganz bewegt, dass er sich ergreift, die Füße von Gop Kumar, sagte, wo ist Krishna? Zeige mir Krishna. Er geht zu den Tieren von Vrindavan. Wo ist Krishna? Zeige mir Krishna. Seine Sehnsucht nach Krishna wird so stark. Und plötzlich geschieht etwas, was ich im Originaltext vorlesen möchte. Das erste Gesetz wurde gezeichnet. Und ihr werdet jetzt den Originaltext des Brihad Bhagavatam hören. Wir werden dann damit enden. Ich möchte euch bitten, noch einmal eine letzte Minute im Erbringen der nötigen Aufmerksamkeit zu machen. In diesem Moment hörten sie Gop Kumar, der Mathura Brahmana, aus der Ferne das Mummen der Kühe, das sich mit der äußerst lieblichen Musik von Flöten, Hörnern, Wieners und anderen Instrumenten, die aus Blättern gemacht waren, vermischte. Von diesen bezaubernden Klängen geweckt, sprangen beide auf und rannten von der sie die Klänge hörten. Und plötzlich sahen sie Shri Gopal Dev, das ist ein Name von Krishna, dessen wunderschöne Gestalt in einer schwärzlichen Farbe strahlte. Na,
Nachdem die Kühe zum Trinken an die Yamuna gebracht waren, kam Sri Gopal mit seinen vielen coolen Freunden wie ein königlicher Elefant tanzend auf sie zu. Sie sahen ihn mit der Kleidung Kishoras geschmückt und er erschien wie ein Meer voller Wellen der Herrlichkeit. Sie sahen ihn, der die Augen und Herzen des gesamten Universums mit transzendentaler Glückseligkeit füllt und dessen Gestalt jeden Moment von neuem immer wieder frische Lieblichkeit ausstrahlt. Seine Glieder waren mit allen glückverheißenden Merkmalen geschmückt, seine Ohren mit Kadamba-Blüten und auf dem Kopf trug er eine Faunfederkrone. Eine Perlenkette zierte seinen muschelhornähnlichen Hals und um seine Hüfte trug er leuchtend gelbe Seide. Seine breite Brust war mit einer herrlichen Gunja-Blumengirlande geschmückt, die hin und her schwang. Und dem Shivatsa-Juwel, dem prachtvollen Zeichen Lakshmi-Deva, seine schmale Taille war wie die eines Löwen, seine Kühnheit wie die von 100 Löwen, und es war, als ob die Essenz aller Schönheit des gesamten Universums seine Lotusfüße verehrt hätte. Er war mit Faunfedern und Girlanden aus Tulasi, Kadamba und Gunja-Blumen geschmückt. Seine Taille war von einer wundervollen Schärpe aus bunten Blumen umschlungen, welche die Pracht seiner Hüfte noch vergrößerte. Goldene Armreife zierten seine wohlgeformten langen Arme und die Finger seiner Lotushände jubelten, als sie die Flöte an seine bimberfruchtroten Lippen hielten. Jetzt wird der süße Klang der Flötenklänge beschrieben. Der süße Nektar der Flötenklänge, der selbst ihn erstaunte, Krishna ist über seine eigene Musik erstaunt, beglückte alle Lebewesen im ganzen Universum. Seine ruhelosen, spielerischen Lotusaugen wurden von heimlichen Blicken geschmückt. Krishna schaut immer so zur Seite für die Devotees des Lebens. Eine lange, eine sehr lange Beschreibung. Ich möchte ein bisschen vorgehen. Von transzendentaler Freude überwältigt fielen sowohl Gop Kumar als auch der Mathura Brahmana sofort vor Krishna zu Boden und brachten ihre Dandavat-Ehrbietung dar. In der Ekstase des Momentes verließ sie alle Intelligenz und sie vergaßen alles. Durch die bedingungslose Liebe seiner Devotees bezwungen, rannte Sri Krishna auf sie zu. Überwältigt von transzendentaler Freude fiel er auf die beiden und umarmte sie mit seinen langen Armen. Sein weiches Herz schmolz mit Gefühlen der Barmherzigkeit und er badete beide in seinen Tränen der Liebe. Dann hob er sie auf und mit seinen eigenen Lotushänden wischte er ihre Tränen aus den Augen und den Staub von den Körpern und immer wieder umarmte er sie. Nachdem er sie bei den Händen genommen und auf den Boden gesetzt hatte, stellte er den Brahmana mit seinen nektargleichen Worten zu, indem er sagte. Und jetzt hören wir die Worte Krishnas. Er nennt jetzt den Brahmana bei einem Namen, der ihm zunächst einmal nicht bekannt ist. Diesen Namen hört er das erste Mal. Es ist der Name seiner spirituellen Identität. Wir heißen ja nicht Hermann oder Dick Lind, sondern haben eine spirituelle Identität in der spirituellen Welt. Und er sagt jetzt, O Janasharma, der du in Mathura Geburt genommen hast. Du bist der Mond, der aus dem Ozean der Brahmanas aufgestiegen ist. Geht es dir in jeder Beziehung gut? O Brahmana, dich zu sehen, macht mich und meine Freunde glücklich. Angezogen von deiner Barmherzigkeit habe ich immer den Weg entlang geschaut und gewartet, bis du endlich kommen würdest. Krishna hat immer gesagt, wann kommt er denn? Wann kommt er denn endlich? Es ist äußerst glückverheißend, dass du mich nicht vergessen hast. O Brahmana, es ist mein großes Glück, dass ich dir völlig ergeben bin.
bitte bleibe hier und erfreue dich nach Herzenslust. Hier sehen wir, wie Krishna so demütig zu seinen Devotis spricht. Es ist für mein Wohl, dass du gekommen bist, sagt er. Stimmt nicht, es ist für unser Wohl, dass wir kommen. Als der Mathura Brahmana, der jetzt Jana Sharma hieß, dies hörte, wurde er so von transzendentaler Glückseligkeit überwältigt, dass es ihm nicht möglich war zu sprechen oder auch nur Sri Krishna anzusehen. Unfähig etwas zu sehen, setzte er sich Krishnas Lotusfuß auf den Kopf und begann laut zu weinen. Weil Sri Krishna kein angebrachteres Geschenk als sein eigenes Selbst für ihn finden konnte, nahm er die Schmuckstücke von seinem Körper und schmückte damit den Brahmana, der nun aussah wie Sopa, also wie Kurkuma. Auf diese Weise war er barmherzig zu dem Brahmana Janasharma und gewährte ihm seine eigene ewige Form. Der Brahmana war völlig zufrieden. So, dann zum Schluss dieser großartigen Geschichte wird eine Segnung ausgesprochen. Nicht meine Segnung, sondern ist die Segnung Krishna. Jeder, der voller Vertrauen diese Geschichte hört, erzählt oder über sie meditiert, wird ohne Zweifel Goloka da erreichen. So, ihr habt die Geschichte gehört. Wir werden also die Reise ohne Zweifel zurück in die spirituelle Welt antreten. Ich wünsche euch viel spirituelle Kraft dazu und alle Segnungen, die ihr dazu brauchen könnt, sodass ihr in diesem Leben die Bestimmung eures menschlichen Daseins erfüllen könnt. Gut, das ist eine Zusammenfassung dieser Reise. Ich möchte mich sehr bedanken für eure Aufmerksamkeit und hier jetzt zu einem Ende kommen. Ich möchte noch sehen, ob einige abschließende Fragen hierzu bestehen. Gibt es irgendwelche Informationen darüber, wie diese Geschichte von Sanatana Goswami geschrieben wurde? Ja. Es ist so, dass große Weisen eine sogenannte Vidusha Pradyaksha haben. Pradyaksha heißt Wahrnehmung, Vidusha heißt, diese Wahrnehmung erstreckt sich in den spirituellen Bereich. Unsere Wahrnehmung ist ja sehr begrenzt. Wir können zum Beispiel nicht über diese Wände hindurch sehen. Das ist die direkte Wahrnehmung, die durch materielle Sinne gemacht wird. So die Vidusha Pradyaksha kennt diese Grenzen nicht. Und Sanatana Goswami sah diese, hat gesehen, wie diese Geschichte von 5000 Jahren jetzt von Parikshit Maharaj, einer großen Seele, seiner Mutter Uttara erzählt wurde. Diese Parikshit Maharaj hatte diese Geschichte gesehen, hatte das erblickt, diese Reise, und er hatte das seiner Mutter erzählt, kurz bevor er tot gefunden hat. Nicht, hat er das erzählt. Und herzlich willkommen. Seid spät. Kurz da, so, das ist also der Ursprung dieser Geschichte. Sanatana Goswami sah Parikshit Maharaj diese Geschichte erzählen, der sie gehört hat von seinem spirituellen Meister, der sie gesehen hat.
Thank you. wenn er dann fünf Börsen in Damen war, das war dann so ein Nachbar.
Wenn Gop Kumar schon im spirituellen Vrindavan war, das sich jenseits unserer Sicht befindet, der normalen Sicht, warum ist er dann über Vaikuntha gegangen? Nun, Gop Kumars Reise veranschaulicht etwas ganz Wichtiges, nämlich, dass die Seele sich also so lange nicht ihre spirituelle Zufriedenheit findet, bis sie zu den Lotusfüßen von Sri Krishna kommt. Gop Kumar ist das Beispiel eines Paramahansas, jemand, der alles stehen lässt, nur um zu Krishna zu kommen. Und da seine Beziehung zu Krishna in diese Beziehung zu dem Shyama Sundara Krishna, Krishna von Vrindavan ist, lässt er sogar Vishnu. Verabschiedet er sich sogar vom Vishnu, um weiterzugehen. Wir können von Gop Kumar jetzt schon lernen, ebenfalls uns in unserem Leben auf das Wesentliche zu konzentrieren. Er wurde ja König. Ist euch das immer aufgefallen? In der Geschichte sehen wir, dass er mehrere Male König wird, dann wird er Indra, dann wird er schließlich Brahma. Er kriegt also die höchsten Positionen im Universum angeht. Boden. Aber er lässt sie alle hinter sich und sagt, nein, die möchte ich nicht. Ist euch das aufgefallen? Er lässt sogar spirituelle Positionen hinter sich, nicht nur materielle Positionen. Er lässt sogar den Dienst zu Narayan auf dem Vaikuntha-Planeten hinter sich. Er verabschiedet sich sogar von Ram in Ayodhya. Er verabschiedet sich sogar von Dwaraka, Krishna. Das ist ganz wichtig in diesem Lila, dass wir ein Beispiel sehen von jemandem, der bereit ist, alles hinter sich zu lassen. So kommt man zu Krishna. Seid ihr bereit, alles hinter euch zu lassen? Eine wichtige Frage. Seid ihr bereit, Abschied zu nehmen von den armseligen Spielzeugen dieser materiellen Welt? Ich will euch jetzt nicht zu nahe treten. Ich könnte mal bis jetzt 10 solche Fragen stellen. Immer. Wir wollen in dieser materiellen Welt selber rumspielen. Die einen verkleiden sich als Politiker, die anderen als Untertanen, wieder andere als Kriminalpolizisten und wieder andere als Anarchisten. Es gibt viele, viele Verkleidungen auf dem Kostümball der Illusion. Und wir müssen sie letztendlich hinter uns lassen, um zurück zu Krishna zu kommen in die spirituelle Welt. Wenn wir das Beispiel von Gop Kumar nehmen wollen, so können wir schon mal anfangen mit einer einfachen Übung. Das heißt, wir können für uns ermitteln, was uns wirklich ganz wichtig ist, auf dieser Stufe. Und wir sollten dann rigoros sein, die Dinge, die uns nicht wichtig sind, von uns zu trennen. Wenn wir uns auf das konzentrieren, was uns wichtig ist, wird uns das sehr leicht fallen. Wenn wir aber nichts haben, was uns wirklich wichtig ist, wird das Abschied nehmen jedes Mal eine Tortur sein. Selbst von kleinen Dingen wie einer Luxusuhr oder was weiß ich nicht alles. Wir müssen etwas Höheres haben, um von niederen Abschied nehmen zu können. Dann ist es nicht ein Abschied nehmen, sondern das Feiern eines großen Festes, weil wir belastbar werden. Das Mantra, was Gop Kumar chantete, ja, es ist bekannt, es ist nur so, dass dieses Mantra von dem spirituellen Meister dem Schüler dann gegeben werden, wenn er die zweite Einweihung kriegt. Man muss erst die erste nehmen und dann die zweite. So, wenn du eines Tages so weit bist, die zweite Einweihung zu kriegen, wirst du auch dieses powervolle Mantra ziehen. Ich durchaus möglich. Ich darf es jetzt aber nicht sagen, ich würde es nicht mal sagen, wenn mir jemand eine Pistole an die Schläfe halten würde. Durch irgendein anderes Mantra.
wenn ich das heißt, auch wenn ich jetzt alle seine Formen und bei Kunst aber auch nicht so hoch war. Also,
ja.
Du
hast, Patrick bringt ein sehr wichtiges Thema auf. Wenn wir zurückgehen, wir waren ja mal spirituell vollkommen frei und sind von da hierher gekommen, ist es so, wenn wir zurückkommen in die spirituelle Welt, dass wir diese gleiche Identität, unsere ursprüngliche, ehemalige Identität wieder nehmen. Ja, nur die. Um die geht es. Es geht nicht anders, sondern um deine ursprüngliche Natur. So, wenn du auf Vaikuntha warst, wirst du zu Vaikuntha gehen. Und, doch wir hören von Rupa Goswami, dass es in einigen glücklichen Fällen sogar möglich ist, dass ein Vaikuntha-Bewohner zu Goloka Vrindavan, zum höchsten spirituellen Planeten, zu Krishna geht. Aber, ja. Wir können uns das so vorstellen, unser materielles Dasein und unser Zurückkehren ins spirituelle Dasein. Wir alle haben die spirituelle Welt und die spirituelle Atmosphäre verloren. Wir sind nicht Bürger der materiellen Welt. Wenn ihr sagt, ich bin ein Deutscher, ist das verkehrt. Ihr seid ein Bewohner der spirituellen Welt. Jedoch haben wir uns von der spirituellen Welt verabschiedet. Für eine Zeit, die schon Ewigkeiten währt. Es ist so wie jemand, der einschläft und plötzlich beim Einschlafen in einen anderen Zustand übergeht und da plötzlich eine andere Identität gibt. Jetzt ist er plötzlich Sänger auf einer Bühne, gekleidet in bunte Harlequin-Kostüme. Und lebt in seinem Traum diese Rolle aus, als bunter Harlekin auf irgendeiner Bühne. Wenn er aber dann aufwacht von dieser Bühne, ist er wieder das, was er vorher war, bevor er eingeschlafen ist. Das machen wir, glaube ich, jede Nacht machen wir das. Wir schlafen ein und dann bewegen wir uns in irgendwelchen Traumidentitäten, in irgendwelchen Träumen und leiden manchmal ganz schrecklich darunter. Ein Träumender schreit manchmal vor Leid auf und auch vor Freude. Das geht nicht, schreit er. Ich habe sehr oft, als ich geträumt habe, also ich war ein sehr, sehr lebendiger Träumer, als ich noch ein kleiner Junge war und ich habe oft geschrien, das gibt's nicht. Im Traum, ne? Ich habe irgendwas gesehen und meine Mutter ist gekommen, das ist schon wieder nicht. Ja, ich mache das allein. Und wenn ich es aufgeschrieben habe, so wie einer, der auf dem tiefen Ozean an die Wasseroberfläche kämpft, dann wieder wach geworden ist. Mutter, warum hast du mich gestört? Ich war ein Zwerg im Elfenland und mich hat die Elfenkönigin geküsst und dann habe ich geschrien, das geht. So Kind träumt. So manchmal ist die bedingte Seele in ihren Träumen glücklich und manchmal leidet sie. Diese Träume sind in jedem Fall vergänglich und wenn sie aufweckt, kommt sie zu ihrer ursprünglichen Position. Das war sein Punkt. Zurück. Nicht zu was anderes. Das ist ja das Wunderbare im Krishna-Bewusstsein. Es bringt uns zu unserer Natur zurück. Zu den himmlischen Planeten geht, hat er kein, wie soll ich mich ausdrücken, spirituellen Körper, aber auch nicht den materiellen Körper, den wir hier haben. Denn sonst könnte er da nicht hin. Er ist ja nicht mit Astronautenanzug da gekommen, erstmal als er die Erdatmosphäre verlassen hat und hat dann eben. Die himmlischen Planeten sind übrigens subtile Planeten, die kann man auch nicht mit einem Astronautenhelm auf dem Kopf. Bereisen. Das sind, da ist man feinstofflichen Körper. Er hat immer den Körper, durch den Mantra den Körper gekriegt, den er für diese Stufe auf der Erde benötigte. Immer mehr hat er sich verfeinert. Wurde immer subtiler.
Ja, so verschiedene Stufen.
Ganz genau. Kann man sich ungefähr vorstellen, wenn du in die Wüste gehst, dann tust du einen Wüstendress anziehen, der entsprechend ist, mit Sonnenschirm wahrscheinlich und einer guten Sonnenbrille. Aber wenn die Seele zurückgeht in die spirituelle Welt, angenommen diese Schichten, dann kriegt sie die entsprechende äußeren Körper, der ja auch nur wie eine Kleidung ist. Und soweit ich weiß, hat er sich gewandelt. Weil auf den subtilen Ebenen ist es nicht nötig, den grobstofflichen Körper aufzugeben. Ob er beim ersten Mal, das heißt auf der Reise zum himmlischen Planeten, seinen Erdkörper zurückgelassen hat, weiß ich nicht. Aber wir bekommen bald die Kommentare von Sanatana Goswami. Da wird dieses Detail dann wohl erklären.
Das wäre doch.
Die letzte Antwort oder die letzte Frage ist, weil wir weiter fortrücken müssen und weil ihr auch eure Tests. Ganz einfach, da wird keiner durchfallen. Dann machen wir es. Die Frage bezieht sich auf die vier Kumaras. Ihr könnt euch daran erinnern, die Gokumar sah diesen Jungen, der jedoch ganz, ganz alt schon war. Und ja. Die Frage jetzt von Damodar ist sehr detailliert, aber ich möchte kurz das so ausdrücken, ob die Gokumaras, die vier Kumaras, Unpersönlichkeitsanhänger waren oder Anhänger des Persönlichen. Nur zuerst waren sie Unpersönlichkeitsanhänger, auch Unpersönlichkeitsanhänger, also Leute, Menschen, die glauben, das höchste spirituelle Ziel sei es, in die Ausstrahlung Gottes zu verschmelzen, wollen sich nicht ins materielle Leben verstricken und deswegen nicht heiraten. Sie sagen, das materielle Dasein ist ein vergänglicher, ein vorübergehender Traum. Warum soll ich da reingehen und träumen und mal träumen, ich bin glücklich und bin mal bereit. Diese Weisen mir praktizieren alle das Zölibat. Und heiraten nicht. Wir in der Bhakti-Tradition heiraten. Und haben auch Kinder und Häuser, Wohnungen, in denen die Familien leben. Denn wir sind davon überzeugt, dass man, wenn man alles zu Krishnas Freude macht, Krishna erfreut, verstrickt man sich nicht ins materielle Dasein. Da die Unpersönlichkeitsanhänger jedoch nichts wissen von Krishna und nichts davon wissen, wie man Krishna zufriedenstellt, deswegen entsagen die dem materiellen Dasein und töten ihre Sinne ab. Jetzt nicht mit physischen Dingen, sondern mit Meditation. So. Aber wir im Krishna-Bewusstsein gibt es Heiraten sehr viele, die statistische Größe ist, meisten heiraten werden. Und dann, ja, für Krishnas Freude den Haushälter Abschub machen. Wenn man als Haushälter ein erfolgreiches spirituelles Leben führen will, muss man sich fragen, wie kann ich Krishna zufriedenstellen in diesem Ashram, in dieser Lebenssituation. Die Kumaras waren aber Unpersönlichkeitsanhänger und haben deswegen gesagt, gut. Hier sind wir dann an ein unnatürliches Ende gekommen. Unnatürlich, weil wir nicht alles haben erzählen können. Doch hoffe ich, dass das ein Vorgeschmack war. In unserer Bewegung wird dieses großartige Werk Brihat Bhagavatamrita gerade von dem Sanskrit-Gelehrten und Devoti Gopi Paranada Prabhu übersetzt ins Englische. Es wird wird wohl bald erscheinen. Mein Wunsch ist es, irgendwie zu versuchen, die BBT, die Votis, die darüber zu entscheiden haben, mit vielen Argumenten zu überzeugen, dass wir das bald in deutscher Sprache haben. Das Buch ist ein unglaubliches Werk. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, durch dieses Seminar für euch ein klein bisschen von dieser Sehnsucht zu erwecken, die euch in die spirituelle Welt bringen wird. Alles Gute dann und Brihat Bhagavatamrita ki
jai.
Shri Krishna Bhagavan ki
jai.
Go Premanandi Hare Hare.